Sie hören Samstags-Uni, Sommersemester 2019, aus der Reihe Die digitale Revolution, Vortrag 6. Dr. Patrick Bronner zum Thema Schule auf dem Weg ins digitale Zeitalter, ein Plädoyer für spannenden und wirkungsvollen Unterricht.
Vielen Dank, Herr Dr. Maid, für die freundliche Einführung. Mein Vortrag hat den Titel Schule auf dem Weg ins digitale Zeitalter. Ich möchte Ihnen heute Folgendes in 60 Minuten zeigen. Zunächst das Medienkonzept am Friedrich-Gymnasium Freiburg, für das wir mit dem Deutschen Lehrerpreis ausgezeichnet wurden. Dann geht es um Herausforderungen, die jede Schule in Deutschland meistern muss. WLAN, Bring Your Own Device, Datenschutz, wie gehe ich damit um? Dann möchte ich Ihnen als dritten Punkt digitale Beispiele aus dem Unterricht zeigen, weil darum geht es ja ganz konkret. Was kann ich mit Tablets, mit Smartphones im Unterricht machen? Und schließlich Wünsche und Visionen zum 5 Milliarden Euro teuren Digitalpakt. Zunächst, das Friedrich-Gymnasium Freiburg ist ein wunderschönes Schule im Herder, in der Jakobistraße. Wir sind ein modernes humanistisches Gymnasium mit altsprachlichem, neusprachlichem und naturwissenschaftlichem Profil. Wir haben 400 Schülerinnen und Schüler und ca. 50 Lehrerinnen und Lehrer. Das heißt, es ist ein sehr familiäres Gymnasium. Man kennt sich gegenseitig, man kennt sich mit Namen. Es ist wirklich toll, dort zu unterrichten und bestimmt auch Schüler zu sein. Das Gymnasium wird geleitet von Dr. Stefan Gönnheimer. Er ist der Schulleiter und die Stellvertreterin ist Frau Jutta Wienes-Goller. 2015 war die Not ziemlich groß mit den Medien. Wir hatten 30 Klassenzimmer nur mit Kreidetafel und Overhead-Projektor. Also man konnte das Klassenzimmer nicht unterscheiden, war es 70er Jahre oder jetzt eben gerade. Aber immerhin hatten wir 6 Medienwagen. Auf den Medienwagen waren Beamer drauf, ein Computer, den musste man reservieren, ins Klassenzimmer rollen, der war ständig kaputt und so weiter. Und aber ein Computerraum war wirklich innovativ mit 15 sehr langsamen Windows-Rechner. Das war die Medienausstattung 2015 und auf diesem Stand befinden sich einige Schulen. Die jungen Kolleginnen und Kollegen haben gesagt, das kann ja wohl nicht sein. Wir brauchen Beamer, wir brauchen interaktive Tafeln, wir brauchen Dokumentenkameras für guten, zeitgemäßen Unterricht. Damals hat die Stadt Freiburg gesagt, es kostet 200.000 Euro. Das geht nicht ad hoc, das können wir euch nicht ad hoc leisten. Not macht bekanntlich erfinderisch. Die Kollegen kamen auf die Idee, warum nutzen wir nicht die Geräte, die sowieso jeder Schüler und jeder Lehrer in seiner Schultasche hat, nämlich aus- und stumm geschaltet, Smartphones. Wir haben dann gesagt, liebe Schülerinnen und Schüler, erforscht doch mal selbst, was kann ich mit Smartphones im Unterricht machen. Es kam dann eine Ausstellung zustande, Smartphones im Unterricht, Schülerinnen und Schüler zeigen, was möglich ist. Hier haben 16 Schülerinnen und Schüler des Physik-Leistungskurses eben erforscht, was kann ich mit dem Smartphone machen. Hier sehen Sie Johanna und David, die haben erforscht, was ich mit dem CCD-Sensor des Smartphones machen kann. Die mussten ein wissenschaftliches Poster gestalten, einen richtigen Ausstellungsstand. Das war Arbeit pur, Aufregung pur für die Schüler, da was zu präsentieren. Die Ausstellung war aber richtig erfolgreich. Wir haben im Anschluss alle Experimente online verfügbar gemacht. Das heißt, Lehrerinnen und Lehrer finden hier ganz viele Beispiele, wie sie Smartphones und Tablets im naturwissenschaftlichen Unterricht nutzen können. Nach dem Schülerprojekt hat sogar der Lateinlehrer gefragt, ob denn auch Smartphones seinen Unterricht verzaubern könnten. Wir haben gesagt, naja, eigentlich sind ja Smartphones laut Schulordnung verboten. Wir sind in die Gesamtlehrerkonferenz und haben eben diskutiert, ob es nicht mal Sinn macht, Smartphones für ein Schuljahr im Unterricht zu erlauben. Wir haben das gemacht, Schuljahr 2015-16. Raus kamen ganz viele tolle Beispiele. In Mathe kann man die App GeoGebra auf dem Smartphone einsetzen. In Latein ein Vokabeltrainer. In Musik kann ich individuelle Musikstücke über das Smartphone hören. In Deutsch wurden kurze Erklärvideos gedreht. Ziemlich bald haben wir festgestellt, wir brauchen unbedingt Internetzugang, um das Smartphone richtig zu nutzen. Wir haben dazu 4 solche WLAN-Boxen im Lehrerzimmer angeschafft. Die konnten wir dann in die Klassenzimmer reintragen und anschließen. Nach diesem Schuljahr haben wir das Ganze evaluiert und rauskam, ja, Smartphones haben einen riesigen Mehrwert für zeitgemäßen, für guten, für interessanten Unterricht. Wir möchten auf diesem Weg weitermachen. Wir konnten dann die Stadt Freiburg überzeugen, dass wir unsere Klassenzimmer so ausstatten, dass sie mit allen mobilen Endgeräten kompatibel sind. Dazu sage ich der Stadt Freiburg herzlichen Dank, dass sie diesen Versuch eingegangen ist. Ich zeige Ihnen jetzt das Klassenzimmer der Zukunft und das sieht so aus. Als der Stern bei uns war, war der ganz enttäuscht. Was? Das soll alles sein, was das digitale Klassenzimmer der Zukunft braucht? Ja, Hier oben sehen Sie ein WLAN-Gerät, das ist der Beamer und darauf befindet sich eine Streamingbox. Man muss sich für ein Betriebssystem entscheiden. Wir haben diskutiert, Windows, Android, iOS. Wir haben uns dann für iOS, sprich Apple, entschieden. Das heißt, da oben ist Apple TV drauf. Gut, das ist eigentlich nicht teuer. Aber was es teurer ist in der Digitalisierung, ist die Netzwerktechnik im Hintergrund. Jedes Klassenzimmer benötigt 4 Netzwerkleitungen und die müssen gigabitfähig sein. Stellen Sie sich vor, 30 Schüler rufen ein YouTube-Video ab, um damit zu lernen. Da sind Datenraten vorhanden, das können Sie nicht vorstellen. Das heißt hier, die roten Kabel, die Experten sehen das sofort, das sind alles Glasfaserkabel, mit denen die einzelnen Verteilerschränke eben verbunden sind. Und was jede Schule auch braucht, ist ein Glasfaseranschluss nach außen, weil gleichzeitig surfen da mal 200 Leute, da braucht es Datenraten. Und das hier ist das wirklich Teure an der Digitalisierung. Ja, unsere Lehrer haben dann gesagt, es ist ja wunderbar, dass wir jetzt moderne Klassenzimmer haben, aber jetzt müssen wir unsere eigenen mobilen Endgeräte mitbringen, um Unterricht zu halten. Das kann ja wohl nicht sein. Ganz klar, wir haben uns dann dafür eingesetzt, dass jeder Lehrer dieses Tablet bekommt, das ich auch heute dabei habe, das ich zur Präsentation verwende. Das ist ein iPad Pro Modell 2017 mit Stift und Tastatur, hat damals 900 Euro gekostet. Sofort hat sich die Frage gestellt, wer zahlt denn jetzt dieses Lehrer-Tablet? Das ist ja schon teuer, 50 mal 900 Euro. Das Problem ist, Lehrerversorgung ist Landessache. Das heißt, eigentlich müsste das Land Baden-Württemberg jedem Lehrer ein Tablet kaufen, aber die Ausstattung des Schulgebäudes mit Medien ist kommunale Sache. Das heißt, da stehen zwei Gegensätze, die sich eigentlich nicht vertragen. Wir haben dann die Stadt Freiburg gefragt, was müssen wir erfüllen, dass ihr uns das trotzdem kauft? Und wir haben eine Übergangslösung gefunden, einen privatrechtlichen Tablet-Leihvertrag. Das ist eine Übergangslösung, das muss jetzt mal gesetzlich geregelt werden, dass eben in 1-2 Jahren jeder Lehrer im Land ein eigenes mobiles Arbeitsgerät hat, weil das braucht es für die digitale Schule. Das Lehrer-Tablet hat voll eingeschlagen. Es ist wirklich das Schweizer Taschenmesser des Lehrers. Es gibt zahlreiche Anwendungen, die jeder Lehrer in jeder Klasse, in jeder Schulart machen kann. Und ich möchte es Ihnen einfach mal live vorführen, das Ganze, was ich hier aufgeschrieben habe. Zum Beispiel die Dokumentenkamera. Wir brauchen keinen Overhead-Projektor mehr. Unser Overhead-Projektor ist dieser schnöde Plastikhalter, der in jedem Klassenzimmer steht. Wenn Schüler ihre Hausaufgabe präsentieren möchten, dann nehmen sie das Lehrer-Tablet oder auch das eigene Tablet, machen die Kamera an, legen das auf diesen Halter drauf, nehmen ihre Hausaufgabe und legen die direkt hier drunter. So sehen alle im Klassenzimmer, der Beamer ist ziemlich dunkel, der ist im Klassenzimmer heller, eben die Hausaufgabe der Schüler. Und die können hier Live-Korrekturen vornehmen. Angenommen, das Ergebnis ist super und viele sagen, oh, ich kann es jetzt gar nicht schnell abschreiben, dann macht der Schüler ein Foto, er nimmt dieses Foto, exportiert es in die Schulcloud, das ist Nextcloud. Dort wählt er den Ordner der Klasse, Tauschverzeichnis, also ich bin jetzt auf der Cloud der Schule, wählt die Klasse, zum Beispiel das war die 9a oder 9a war es und kopiert eben das Dokument hier rein und alle Schüler haben dann das Dokument auf ihrem Smartphone oder Tablet verfügbar, egal wo sie sind, zu Hause, auch wenn sie krank sind. Das nächste, was ich Ihnen zeigen möchte, ist die interaktive Tafel. Wir haben noch Kreidetafeln an der Schule und die sollen auch auf Dauer erhalten bleiben. Aber was wir parallel nutzen, ist die interaktive Tafel. Ich habe hier zum Beispiel Physik 7b, das Heft, und da schreibe ich direkt mit meinem Tablet-Stift, also mit diesem Stift schreibe ich hier drauf, direkt auf meinem Tablet, und die Schüler sehen das dann eben über einen Beamer. Wenn Schüler krank sind, dann stelle ich eben den Heftaufschrieb in die Cloud und die Schüler haben zu Hause wieder Zugriff drauf. Und in der nächsten Stunde kann ich hier einfach an der Skizze weiterschreiben oder die nochmal besprechen. Das ist die interaktive Tafel. Weitere Anwendung für jeden Lehrer ist eben die Schulcloud, die ich schon gesagt habe. Was auch sehr gut ankommt, ist das Thema Gruppenbildung. Es ist ja immer schwierig, wenn ich sage, hier Lisa und Max, ihr arbeitet zusammen, dann sagt die Lisa, doch nicht mit Max. Das macht in Zukunft mein Tablet. Ich habe hier alle Klassen. Ich kann anklicken, wer krank ist. Jetzt ist zum Beispiel der Florenz krank. Dann sage ich, ich möchte Dreiergruppen. Ich wähle 3 Leute pro Gruppe. Ich würfle einmal und zack, habe ich die Gruppen zusammen. Und der Max beschwert sich jetzt nicht mehr, dass er mit der Lisa zusammenarbeiten muss, sondern das war das böse Tablet, das es gemacht hat. Und es wird sehr stark akzeptiert. Wenn ich jetzt sage, oh nee, ich möchte Zweiergruppen, dann mache ich eben Zweiergruppen draus und lasse die Schüler dann mit Hilfe der Gruppenbildung in Partnerarbeit arbeiten. Sie sehen, das geht rasend schnell. Das ist ein Mehrwert für jeden Lehrer. Was ich Ihnen noch zeigen möchte, ist die Lärmampel. Manchmal wird es ja im Klassenzimmer auch lauter, auch bei mir. Gerade wenn es gute Diskussionen sind oder wenn es eine Partnerarbeit gibt, ich mache dann immer die Lärmampel an. Und wenn es zu laut wird, dann ist es im Klassenzimmer richtig lauter Ton, weil es hier relativ leise. Und die Schüler wissen, wenn das dreimal klingelt in der Partnerarbeit, dann gibt es Stillarbeit und eventuell andere Sanktionen. Also die achten da sehr gut drauf. Und ich als Lehrer kann wirklich das machen. Ich widme mich den einzelnen Schülern und helfe denen eben beim Lernen. Ja, digitales Notenbuch. Ich habe kein rotes Büchlein mehr. Das mache ich hier alles mit der App Teacher Tool, der digitale Lehrerkalender. Sie können jetzt nichts erkennen, weil das ist Datenschutz. Ich habe hier alle Noten drauf. Ich trage auch während dem Unterricht, wenn mein Tablet an ist, die Noten ein. Und ich habe hier alle Noten der gesamten Klasse mit Bildern und so weiter. Was noch jeder Lehrer nutzen kann, ist das digitale Klassenbuch. Das machen wir über Web und HIS. Sie sehen hier den Stundenplan der 7b. Ich habe am nächsten Donnerstag Physik bei denen und ich trage hier den Lehrstoff ein direkt. Ich trage ein, welcher Schüler abwesend ist. Ich mache Klassenbucheinträge. Das läuft alles digital. Und das Tolle ist, ich kann auch zu Hause nachgucken, welcher Schüler war krank oder bei welchem Schüler gab es irgendwelche Probleme. Ich hoffe, Sie haben erkannt, dass das Lehrer-Tablet wirklich einen Nutzen hat für alle Fächer, für alle Schularten und für jede Klassenstufe. Der nächste Schritt bei uns waren erste Tablets für Schülerinnen und Schüler. Wir haben das Schüler-Tablet iPad Pro 9,7 Zoll gekauft, das ich hier habe. Ich lasse es einfach mal rumgehen. Ich hoffe, es kommt am Ende wieder an. Aber keine Sorge, wenn es weg ist, wir können es orten. Also wir können jedes Gerät orten und da kommt dann auch die Polizei, den Fall hatten wir schon mal. Genau. Die Finanzierung erfolgte über das Kultusministerium Stuttgart. Die haben uns 54.000 Euro gegeben, sodass wir 60 Tablets für 2 siebte Klassenstufen, also insgesamt 120 Tablets, kaufen konnten. Das Ganze wird evaluiert, dieser Schulversuch vom Hector-Institut für Bildungsforschung der Uni Tübingen. Und was man sagen muss, wir machen das jetzt seit 1 Jahr und 3 Monaten Tablet-Unterricht. Es ist eine riesige Herausforderung. 30 Schüler arbeiten an den Geräten, ich brauche einen komplett neuen Unterrichtsstoff, ich muss mir überlegen, welche App ist sinnvoll. Natürlich haben die Geräte auch Ablenkung, da ist YouTube drauf, Internet, ich kann immer surfen und so weiter. Also auch in unserem Kollegium ist es noch nicht akzeptiert, das Schüler-Tablet, auch bei den Eltern und Schülern nicht. Das Problem ist, es gibt auch noch keine richtigen Lehrerfortbildungen dazu oder nur sehr wenige. Also da muss noch jede Menge getan werden, dass das Schüler-Tablet wirklich noch mehr Sinn macht wie bisher. Der letzte Schritt, den wir im Medienkonzept gemacht haben, war die Vereinheitlichung aller Betriebssysteme. Sie sehen unseren Computerraum hier und Sie sehen lauter iMacs. Jetzt sagen Sie, oh, das ist doch Steuergeldverschwendung. Was braucht eine Schule? 17 iMacs, das kostet doch viel zu viel. Nein, ich kann Ihnen sagen, es ist eine riesige Arbeitserleichterung, wenn man mit einem Betriebssystem arbeitet. Alle unsere mobilen Endgeräte, alle Computer, alle Tablets laufen über einen Tablet-Server und auf den habe ich weltweit Zugriff. Ich zeige Ihnen mal unseren Tablet-Server aus der Anwendung. Ich habe hier, das ist unser Tablet-Server, der läuft über das Kreismedienzentrum Freiburg, auch hier ohne das Kreismedienzentrum Freiburg. Die haben mich jetzt gerade abgemeldet aus Sicherheitsgründen. Das ist richtig so, ich melde mich wieder an. Das Kreismedienzentrum Freiburg unterstützt eben diesen Schulversuch sehr stark. Die verwalten über 1000 Tablets so. Und wenn ich irgendein Problem habe mit einem Gerät, wenn das Schülergerät jetzt weg ist, dann gehe ich hier auf Geräte und gehe auf Gerät suchen. Und mir wird angezeigt, wo sich das Gerät gerade befindet. Das heißt, ich habe Zugriff auf alle Geräte hier. Sie können erkennen, wir haben gerade 184 Geräte im Betrieb. Und ich kann Software aufspielen und so weiter. Also diese Vereinheitlichung vom Betriebssystem ist ganz wichtig für die digitale Schule. Gut, jetzt komme ich zu den Herausforderungen. Die Herausforderungen sind einfach so aufgetaucht in dieser Zeit, seit 2015. Die erste Herausforderung war WLAN-Strahlung. Wo wir dann mit WLAN angefangen haben, standen Eltern bei uns im Schulflur mit Strahlenschutzmessgeräten und haben gesagt, das ist eine gesundheitliche Belastung für unsere Kinder, diese WLAN-Strahlung. Und wir haben das sehr ernst genommen. Man muss solche Bedenken ernst nehmen. Wir haben ein pädagogisches WLAN-Konzept erarbeitet. Wir haben gesagt, wir machen das Ganze lokal, das heißt ein Gerät pro Klassenzimmer. Wir machen das Ganze temporär, das heißt, in jedem Klassenzimmer ist ein Schalter an der Tafel und ich darf das Gerät nur einschalten, wenn ich es wirklich benötige. Sonst ist es ausgeschaltet, sonst habe ich keine Strahlung im Klassenzimmer. Wir arbeiten mit einer minimalen Sendeleistung, das heißt, die Strahlung im 5 GHz Netz ist so begrenzt, dass sie nur im Klassenzimmer vorherrscht. Im Nachbarklassenzimmer habe ich keine Strahlung mehr, weil das wird durch die Wände absorbiert. Und ganz wichtig ist, wir haben die Kontrolle des Schülerzugangs. Wenn ich das WLAN anmache, können nur die Lehrer surfen, die Schüler können nicht surfen. Erst wenn ich an meinem Tablet die Klasse 8a freigebe, kann die Klasse 8a das Internet nutzen. Das heißt, die Lehrer haben wirklich den Internetzugang unter Kontrolle. Die nächste Herausforderung, die aufgetreten ist, ist das Thema Datenschutz. Es gibt tolle Anwendungen, wie zum Beispiel GMX, Dropbox, Skype und so weiter, aber es ist komplett verboten. Auch personenbezogene Daten in Lernplattformen sind komplett verboten. Was haben wir gemacht? Wir haben eine eigene Schulcloud aufgesetzt, Nextcloud, das hört sich jetzt so einfach an, aber das hat für uns IT-Administratoren über ein halbes Jahr gedauert, bis es richtig gelaufen ist. Und es muss nicht sein. Ich wurde ausgebildet für guten Unterricht und nicht für gute IT-Administration. Dann haben wir eingerichtet ein eigenes Kommunikationsportal auf unserem Schulserver. Das heißt, jeder Schüler, jeder Lehrer hat eine eigene E-Mail-Adresse, kann seine E-Mails, seine Kontakte, Kalenderfunktionen, Erinnerungen und Notizen komplett mit seinem iPad über den Schulserver synchronisieren. Auch das haben wir selbst aufgebaut. Und große Anwendungen wie das digitale Klassenbuch laufen über eine Zwei-Faktoren-Authentifizierung. Das bringt nochmal zusätzliche Sicherheit. Nächste Herausforderung sind Bring-Your-Own-Device-Smartphones. Bring-Your-Own-Device heißt, ich bringe mein Smartphone, mein persönliches, mit in Unterricht und damit wird unterrichtet. Das ist ein sehr umstrittenes Konzept, weil ich habe ja einen Smartphone-Zwang im Unterricht. Wer das nicht hat, kann ich im Unterricht mitmachen, aber ich habe auf der anderen Seite die Lehrmittelfreiheit. Und beides muss ja irgendwie Hand in Hand gehen, sonst haben wir ganz schnell Klagen. Wir haben das so gelöst, wir haben Leihgeräte im Lehrerzimmer. Wenn ich in die Klasse 9a gehe, weiß ich, oh, da hat die Lisa kein Smartphone, also nehme ich ein Tablet mit und gebe es der Lisa, dass die Lisa auch arbeiten kann. Für uns stellt es allerdings keine zufriedenstellende Lösung dar. Smartphones sind für uns nur eine Zwischenlösung und Bring Your Own Device ist nur eine Notlösung und mehr nicht. Wir sagen, wenn wir digitale Schule wollen, brauchen wir eine 1:1 Tablet-Schülerausstattung ab Klasse 7 oder 8, das sind wir noch am Diskutieren. 1:1 heißt, jeder Schüler hat ein eigenes Tablet, das er auch nach Hause nimmt, um dort Hausaufgaben zu machen. Warum fordern wir das? Auf dem Tablet habe ich einen viel größeren Bildschirm als auf dem Smartphone, kann ganz andere Anwendungen machen. Ich habe ein einheitliches Betriebssystem, ich kann zentral Apps installieren, einkaufen über die Schule. Das geht auf Smartphones nicht. Ich habe keine Mobilfunkverbindung, das heißt, ich als Lehrer habe unter Kontrolle, wann meine Schüler im Internet surfen und wann nicht. Und auf diesen Schüler-Tablets, Sie können es ausprobieren, da ist kein WhatsApp, kein Instagram, kein Facebook drauf. Und die Schüler können das auch nicht installieren, das ist begrenzt. Was auch sehr schön ist, eben diese Restriktionen für Schüler. Wir haben über 50 Restriktionen auf den Schülergeräten, wie kein Gaming Center und so weiter. Das heißt, wir bestimmen, was die Schüler auf den Geräten machen können. Ich kann zentral Apps installieren und was ganz toll ist, ich sehe im Klassenzimmer direkt, was die Schüler auf ihren Tablets machen. Das möchte ich Ihnen auch direkt zeigen. Auf den Lehrer-Tablets ist dazu die App Classroom. Angenommen, ich bin in der Klasse 8a, dann klicke ich hier drauf. Jetzt sind natürlich keine Schüler da, weil ich nur aufs Tablet draufschauen kann, wenn die im Klassenzimmer sind. Und hier würden jetzt alle Monitore der Schüler angezeigt werden, die im Klassenzimmer sind. Und ich sehe dann genau, was die Schüler auf dem Gerät machen. Ich kann gleichzeitig auch die Geräte sperren, die Lautstärke reduzieren auf den Schülergeräten. Ich kann eine bestimmte Seite auf allen Geräten öffnen. Also mit Hilfe dieser Funktion habe ich das Klassenzimmer technisch unter Kontrolle. Ob pädagogisch, das ist eine ganz andere Herausforderung. Die nächste Herausforderung sind Apps. Es gibt ja ganz viele kostenlose Apps und kostenlose Apps haben sie alle auf ihren Handys, Facebook und so weiter und damit agiert man ganz viel. Aber man muss sich wirklich fragen, sind kostenlose Apps wirklich umsonst? Was mich auch fragen muss, wenn ich Apps im Unterricht anwende, welche Anforderungen müssen die erfüllen? Weil eine App, die nur Bling Bling macht und schöne Farben zeigt, ist für den Unterricht eben nicht geeignet. Wir haben ein schulisches App-Konzept erarbeitet. Alle Apps, die wir im Unterricht einsetzen, ob auf Bring Your Own Device Smartphones oder auf Tablets, dürfen keine Werbung enthalten. Sie dürfen keine Daten speichern oder Daten weitergeben, wie bei Facebook und allen anderen kostenlosen Apps. Für Bring Your Own Device Smartphones muss die App sowohl für Android als auch für iOS verfügbar sein. Sie muss kostenlos heruntergeladen werden können für Bring Your Own Device und es muss ein pädagogischer und fachlicher Mehrwert vorhanden sein. Fallen Ihnen irgendwelche Apps ein, die das erfüllen? Gibt's nicht, ne? Also ja, das ist wirklich schwierig. Wir haben Apps gefunden, wir müssen welche finden. Wir können nicht uns selber abschießen durch Regeln, die nicht eingehalten werden können. Diese beiden Apps hier wurden von einem Physiklehrer aus Speichen, Dr. Markus Ziegler, programmiert und genau so eben, wie ich es für den Physikunterricht brauche. Einfach genial. Die beiden Apps wurden von Universitäten, von der Uni Aachen und ich glaube von der Uni Wien oder Innsbruck, ich bin mir gar nicht sicher, programmiert. Diese beiden Apps kommen von Lehrmittelfirmen, das heißt, die verkaufen auch was damit. Und so hat jedes Fach jetzt eine eigene App-Liste aufgestellt, was eben sinnvoll ist für den Unterricht. Die nächste Herausforderung, Ablenkung durchs Tablet. Ja, die gibt es, muss ich ganz offen zugeben. Wir haben gesagt, in unseren Tablet-Klassen geben wir dauerhaftes WLAN. Die Schüler sollen damit den verantwortungsvollen Umgang lernen. Denn in der Freiburger Straßenbahn, in der Innenstadt gibt es überall kostenloses WLAN. Wieso nicht in der Schule für die Tablet-Klassen, dass sie auch Hausaufgaben auf dem Gerät machen können und so weiter. In einer normalen Klasse, ich habe extra Smileys drauf gemacht, weil ich habe keine Elternfreigabe für dieses Bild. In einer normalen Klasse, das ist eine gute Klasse hier, wo Sie sehen, die machen gerade Gruppenarbeit mit dem Tablet, sitzen gruppenmäßig zusammen, ist das Tablet ein großer Mehrwert. Allerdings, was ist schon normal, es gibt auch bei uns schwierige Klassen und da hat das Tablet eine große Ablenkung. Schüler haben unter der Bank im Deutschunterricht Online-Spiele gespielt, haben sich Fotos zugeschickt von gegenseitig, Cybermobbing fand da statt und wir haben gesagt, stopp, so geht es nicht weiter. Wir haben den WLAN-Zugang für ein halbes Jahr entzogen. Diese Klasse musste die Tablets in den Sommerferien abgeben, das war ein riesiger Einschnitt für die. Und wir haben mit Eltern diskutiert, ob Tablets in dieser pubertären Klasse, es war eine 8. Klasse, überhaupt zum jetzigen Zeitpunkt Sinn machen. Inzwischen hat sich die Klasse gebessert, die haben wieder WLAN-Zugang, aber es ist immer noch sehr schwierig. Was ich Ihnen hiermit sagen möchte, jede Klasse braucht individuelle Regeln zum Umgang mit Tablets. Und wenn Sie sagen, oh Gott, was für ein Aufwand, jede Klasse braucht sowieso individuelle Regeln zur Pädagogik, wenn es Probleme gibt und so weiter. Aber das kommt jetzt noch dazu in der digitalen Schule. Die nächste Herausforderung für jede Schule ist Social Media und Cybermobbing. Wir dürfen ja Sachen wie Facebook, Instagram, Twitter in der Schule gar nicht nutzen, weil es ja verboten ist wegen dem Datenschutz, aber die Schüler gehen trotzdem damit um, das ist ja klar. Das heißt, die Schüler müssen in der Schule den Umgang damit lernen, wo denn auch sonst, den richtigen Umgang, die Gefahren und Chancen. Wir haben pädagogische Maßnahmen deshalb erarbeitet, zusammen mit der Schulsozialarbeiterin. Die Frau Dehner bei uns, Schulsozialarbeiterin, über die Stadt Freiburg angestellt, bietet Medienkurse ab der 5. Klasse an. Das heißt, wenn es in der Klasse Probleme gibt, in Instagram oder sowas, geht die rein und versucht, die Probleme zu diskutieren und mit der Klasse eine Lösung zu erarbeiten. Wir bilden Schülermedienmentoren zusammen mit dem Landesmedienzentrum Stuttgart aus. Das heißt, Schüler der 9. 10. Klasse werden ausgebildet im Umgang mit Medien und gehen dann wieder in die 5. 6. Klasse und bieten da Workshops an. Warum ist es sinnvoll? Kein Schüler wird mit mir als Mathelehrer reden. Schauen Sie mal das Bild, was ich hier geschickt bekomme. Was soll ich denn damit machen? Nein, aber zu diesen Schülermedienmentoren haben sie ein ganz anderes Verhältnis und da zeigen sie auch mal das Bild. Von daher ist es Peer-to-Peer-Coaching hier ganz wichtig. Wir haben gemerkt, Medienerziehung geht nur, wenn Elternhaus und Schule Hand in Hand arbeiten. Medienerziehung muss auch zu Hause stattfinden. Wir haben deswegen eine eigene Handreichung erarbeitet zur Zusammenarbeit von Elternhaus und Schule. Ferner bieten wir einmal pro Schuljahr einen Elternabend speziell zur Medienpädagogik an. Zum Umgang mit digitalen Endgeräten an unserer Schule. Smartphones sind nach wie vor auf dem Pausenhof in Pausen verboten. Wir wollen nicht, dass die Schüler über Instagram miteinander kommunizieren. Die sollen face-to-face, die sollen wirklich miteinander reden. Also wenn ein Schüler in der Pause sein Smartphone zückt, wird es eingesammelt und muss im Zweifel von den Eltern wieder abgeholt werden. Trotz dieser ganzen digitalen Schule. Wir setzen Schülertablets erst ab Klasse 7 ein, weil wir sagen, Schüler sollen erstmal in Klasse 5 am Gymnasium ankommen, das ist genug Herausforderung, richtig schreiben, rechnen lernen und dann ab Klasse 7, wir diskutieren gerade, ob wir das auf Klasse 8 hochrücken, mal schauen, wie wir in einem Jahr dazu stehen. Und diese Bring-Your-Own-Device-Smartphones, die sagen wir ab der 10. Klassenstufe, Klasse 7, 8, 9 eben mit Tablets, die von der Schule verwaltet werden. Und wenn die Schüler reifer sind, dann die eigenen Smartphones. Letzte Herausforderung, die ich Ihnen mitteilen möchte, der sinnvolle Einsatz von Medien. Es ist ja toll, wenn es Universitäten gibt, wenn diese Studien machen und die Uni München hat eine Studie gemacht zum Einsatz von digitalen Medien im MINT-Unterricht und da kamen hier ganz tolle Sachen raus. Da kam nämlich raus, dass digitale Medien im MINT-Unterricht die Motivation fördern und zu besseren Schulleistungen führen. Als ich das gelesen habe vor einem halben Jahr, dachte ich, ja endlich wurde es empirisch gezeigt. Gott sei Dank kann ich jetzt hier getrost mit digitalen Medien weitermachen. Allerdings, wenn man weiterliest, dann gilt das nur unter bestimmten Bedingungen. Erste Bedingung, digitale Medien dürfen im Unterricht nur zeitlich begrenzt im Einsatz sein. Wir haben gesagt, von 90 Minuten Unterricht, also eine Doppelstunde, dürfen digitale Medien nur 20 Minuten im Einsatz sein. Den Rest soll es weitergehen mit Gruppenarbeit, Partnerarbeit, auch mal mit einem Buch und so weiter. Dann dürfen digitale Medien nur als Ergänzung von analogen Lerninhalten eingesetzt werden. Das heißt, digital und analog muss Hand in Hand gehen. Einsatz in kooperativen Lernformen, das heißt, die Schüler sollen digitale Medien auch mal in Partnerarbeit erarbeiten, an dem Tablet zu zweit, zu dritt setzen und da eine Aufgabe lösen. Warum? Die diskutieren dann über den mathematischen Inhalt, der zum Beispiel hinter der Tablet-Mathe-Aufgabe steckt. Und die letzte dringende Sache für den sinnvollen Tablet-Einsatz sind gut ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer. Und da hapert es noch ein bisschen, es gibt zurzeit noch keine spezielle Fortbildung, zum Beispiel Tablet-Einsatz, Klasse 8 Latein. Da können Sie bundesweit suchen, gibt es noch nicht, das muss noch alles erarbeitet werden. Gut, jetzt komme ich endlich zum Wesentlichen, nämlich zu den digitalen Beispielen aus dem Unterricht. Ich habe Ihnen einfach digitale Beispiele von verschiedenen Kollegen und von verschiedenen Fächern mitgebracht. Das erste, Mathematik. Wir verwenden die Lernplattform Betamax. Bevor ich Ihnen lang was erzähle, zeige ich es Ihnen einfach lieber direkt. Mathematik, Betamax. In Betamax habe ich ungefähr 10.000 Aufgaben, die ich, jetzt sehen Sie ein Problem, ich bin getrennt vom Internet. Das Problem kann ich lösen, ich trenne mich kurz von Apple TV, einen Augenblick, dauert 30 Sekunden. Und sowas darf natürlich im Klassenzimmer nicht vorkommen, dass die Technik nicht funktioniert, weil sonst sind die Lehrer, hören sie gleich mit digitalen Medien auf. Ich habe jetzt wieder Internet, ich verbinde mich jetzt wieder mit Apple TV. Okay, das liegt einfach daran, dass das Apple TV nicht richtig in den Hörsaal eingebunden ist, deswegen habe ich das Problem. Gut, und wenn ich jetzt auf Betamax gehe, genau, komme ich drauf. Also, ich habe in Betamax 10.000 Mathematikaufgaben. Ich kann eigene Arbeitsblätter gestalten. Ich mache das mal ganz schnell. Neues Arbeitsblatt. Ich habe das Thema zum Beispiel, hier sind alle mathematischen Themen der Klasse 5 bis 10. Zum Beispiel nehme ich jetzt hier mal das Thema Ähnlichkeit und Strahlensätze. Dann kann ich auswählen, ich möchte Strahlensätze. Dann wähle ich aus, ich möchte Strahlensätze in V-Figuren. Dann zeigt es mir ganz verschiedene Aufgaben an und ich kann sagen, wow, die Aufgabe ist doch gut, die nehme ich auf mein Arbeitsblatt, mache Plus. Dann nehme ich noch eine andere Aufgabe aus dem Anwendungskontext, Anwendungen sind immer gut. Hier die Aufgabe mit dem Maibaum ist doch schön und noch eine Aufgabe mit Weltraum. Jetzt habe ich ein Arbeitsblatt aus drei Aufgaben zusammengefügt und Sie sehen hier oben steht die Zeit, die die Schüler dafür brauchen. Ich speichere das Arbeitsblatt, ich gebe ihm jetzt einfach ein Pseudotitel. Jetzt habe ich das Arbeitsblatt für immer verfügbar, auch für die nächsten Jahre. Jetzt markiere ich es, sage, das Arbeitsblatt soll die Klasse 8a bekommen. Alle Schüler sollen es erhalten auf ihrem Tablet und zwar von Montag bis eben nächste Woche. Und wenn ich jetzt auf OK gehe, dann schreien in Freiburg 30 Schüler, weil ihr Tablet macht bling, du hast einen neuen Arbeitsauftrag, das mache ich jetzt nicht. Aber Sie sehen einfach, wie es läuft. Wie sehen die Schüler das Arbeitsblatt? Die Schüler bekommen das Arbeitsblatt folgendermaßen, das was ich gerade bearbeitet habe, sie sehen drei Aufgaben und die Schüler müssen jetzt hier eben die Aufgabe lösen, indem sie verschiedene Dinge hier reinziehen. Ich habe jetzt keine Ahnung, ich spiele jetzt gerade und wenn ich sage, ach, das ist richtig, gehe ich auf OK und Betamax sagt mir, nein, hier stimmt was nicht, da stimmt was nicht. Und wenn ich jetzt keine Ahnung habe, dann lasse ich mir die Lösung anzeigen. Hier wird die Lösung vollständig mit einer Erklärung angezeigt. Ich gehe zur nächsten Aufgabe. Es braucht gerade zum Laden die nächste Aufgabe. Ja, das ist das langsame Internet hier an der Uni offenbar im Hörsaal. Darf an der Schule auch nicht vorkommen. Hier ist die nächste Aufgabe und ich kann auch direkt nochmal das Kapitel nachschlagen, wenn ich es nicht im Unterricht kapiert habe, wie das ist hier mit dem Strahlensatz und einer Anwendungsaufgabe. Gut, als Lehrer, also die Schüler haben den Vorteil, dass sie sozusagen Hilfen erhalten. Als Lehrer sehe ich sofort, mit welchem Erfolg die einzelnen Schüler eine Aufgabe bearbeitet haben. Hier sehen Sie ein Arbeitsblatt zum zweiten Strahlensatz. Die Schüler sind alle pseudonymisiert, das sind keine realen Namen, sondern ich weiß nur, wer dahinter steckt. Schüler FG8A06 hat das Arbeitsblatt mit 73% gemacht. Super, oder? Der Schüler hier mit 36% und die Schülerin, die braucht dringend weitere Übungen. Was ich auch noch sehe, ist, wie die Schüler die einzelnen Aufgaben bearbeitet haben, die gesamte Klasse. Ich sehe, die gesamte Klasse hat Aufgabe 9 nur zu 26% richtig gemacht. Dann ist ganz klar, Aufgabe 9 muss ich zentral im Unterricht nochmal nachbesprechen. Was Sie bei Betamax auch machen können, sind Mathe-Tests. Ich habe gerade letzte Woche einen Mathe-Test gemacht. Sie sehen ihn hier. Abschlusstest ohne Noten, Kapitel 6. Die Hälfte der Klasse hat ihn nur gemacht, weil die andere Hälfte war auf Französisch-Austausch. Und ich sehe sofort, und die Schüler sehen es auch, mit welchem Erfolg sie das gemacht haben. Anschließend stelle ich den Schülern 3 Arbeitsblätter zur Verfügung, auf unterschiedlichem Niveau sozusagen. Also wenn ein Schüler 60% erreicht hat im Test, dann macht er eben das Arbeitsblatt. Sie sehen hier eine Binnendifferenzierung. Jeder Schüler wird auf seinem Niveau digital gefördert. Betamax kostet natürlich auch was, so eine professionelle Lernplattform, 10 Euro pro Schüler pro Jahr, das zahlt die Schule. Auf Smartphones ist es möglich, auf Tablets ist es viel besser geeignet. Es gibt auch kostenlose Alternativen, aber die sind längst nicht so mächtig wie das Original. In Englisch, meine Kollegin Julia Lugert erzählt, sie benutzt die Lernplattform Camden Town, das ist so ähnlich. Da geht es um Grammatikphänomene. Die Schüler geben digital eben die richtige Zeit hier ein und sehen genauso wie in Betamax sofort den Erfolg, den sie haben. Die Lehrerin sieht es. In Englisch werden auch digitale Vokabeltrainer benutzt, wo die Schüler spielerisch auf dem Smartphone oder Tablet eben auch Vokabeln lernen können. In Musik, mein Kollege Steffen Jahnke, der sitzt da vorne am Pult, der lässt die Schüler am Tablet hier Klavier spielen und die Kritiker sagen sofort, oh Gott, jetzt spielen die auf dieser Glasscheibe Klavier, die sollen doch am Flügel in der Schule spielen, das ist doch viel sinnvoller. Da kann ich immer nur sagen, ja, wir haben leider nur einen Flügel, wenn ich 30 Schüler darauf spielen lasse, dann gibt es nur Chaos. Also in dem Fall macht es wirklich Sinn, dass Schüler hier auf dem Tablet mal Klavier spielen, nämlich jeder für sich. Und die spielen auch nicht alle meine Enten, sondern die sollen wirklich ein Musikstück einspielen, das besteht aus verschiedenen Instrumenten. Sie sollen Schlagzeug, Bass, Klavier und Gitarre einspielen. Sie sollen die eigene Stimme einspielen, nämlich ein Kanongesang auf 3 Spuren und das dann abmischen. Sie sehen, das ist richtig Musik. Das heißt, jeder Schüler erstellt eigenständig ein Musikstück. Wir hören uns mal eins an. Es ist ein Schüler, der 3 Spuren selbstständig singt und der 3 Instrumente selbstständig eingespielt hat. Sie sehen, da wird richtig Musik gemacht. Das ist nicht nur alle meine Enten, sondern steckt wirklich was dahinter. Weiteres Beispiel aus dem Fach Mathematik. Die Schüler sollen auf dem Schulhof den Erdumfang bestimmen und dazu wende ich die Methode Flip Classroom an. Flip Classroom heißt, ich habe ein Erklärvideo erstellt, das die Schüler als Hausaufgabe anschauen sollen. Das heißt, zu Hause erarbeiten sich die Schüler das Wissen mit einem eigenen Erklärvideo. Daraufhin kommen sie ins Klassenzimmer. Und ich mache nur noch Übungsaufgaben dazu. Das heißt, ich frage ab, wie habt ihr das verstanden, wo gibt es noch Probleme? Und das Erklärvideo, das ist öffentlich per YouTube zugänglich. Dann gehen die Schüler auf den Schulhof, messen mit ihrem eigenen Smartphone oder Tablet den Erdumfang, indem sie GPS-Koordinaten bestimmen. Dann geht es weiter, die Schüler sollen ihr Wissen auf einem ganz analogen Poster normal mit Lineal und Stift gestalten. Sie sehen, hier wurden verschiedene Rechenwege im Dreisatz gemacht. Hier steht dann das Endergebnis, die Fläche der Erde, wo steht der Radius, ich muss gerade mal gucken. Dann geht es weiter. Die Schüler machen einen Poster-Galeriespaziergang. Poster-Galeriespaziergang heißt, alle Schüler hängen ihr Poster hin. Es sind jeweils zwei Leute pro Poster. Einer präsentiert und der andere Schüler ist bei einem anderen Poster und hört dazu. Das heißt, alle 30 Schüler sind gleichzeitig aktiv im Klassenzimmer. Ganz analog. Kommunikation, Präsentation. Ich setze aber auch hier wieder digitale Medien ein. Sie sehen, hier stehen überall Tablets rum. Die Schüler sollen nach jeder Präsentation das Poster und die Präsentation digital bewerten. Über MinuteBW läuft es. Das heißt, jeder Schüler bekommt zum Schluss eine Übersicht. Wie haben deine Mitschüler den mathematischen Inhalt bewertet? Was war gut an deinem Poster, was war schlecht? Das heißt, die Schüler, die dazuhören, die haben dann nicht 5 Minuten frei, können wegdösen, sondern die müssen aktiv sein, weil sie es anschließend bewerten müssen. Das heißt, hier kommt Präsentationskompetenz, Bewertungskompetenz rein und analog und digital wieder in der Mischung. In Geografie, mein Kollege Peter Fugger, der sagt, ja, früher hat er immer die Atlanten ausgeteilt, Dirke-Weltatlas, kennen Sie noch, so ein großes Buch. Heute sagt er Tablets raus, macht den digitalen Dirke-Atlas auf, kopiert euch die Seite über die Welt raus und dann erarbeitet er mit den Schülern zum Beispiel hier verschiedene Klimazonen der Erde. Das heißt, die Schüler tragen direkt auf dem Atlas, das hätten sie früher nie machen dürfen, direkt ins Buch, tragen hier direkt auf dem Atlas mit dem Stift die verschiedenen Gradzahlen, Erklärungen ein und so weiter. Dann wird dieses Bild kopiert und wird in einen digitalen Heftaufschrieb integriert. Sie sehen, hier geht es in einem Strukturdiagramm, was die Schüler auch wieder selbst erstellen, um eben Klimazonen. Es gibt noch ein weiteres Bild und zum Schluss entsteht so ein digitaler Heftaufschrieb. Aber Kollege Peter Fugger sagt auch, die Mischung macht's, die nächste Übung ist wieder ganz analog. In den MINT-Fächern, also MINT, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, setzen wir externe Sensoren ein. Externe Sensoren sind Sensoren, die ich direkt an mein Tablet drahtlos koppeln kann. Zum Beispiel in Bio den EKG-Sensor. Wir können die EKG-Kurve von jedem Schüler messen und die Schüler bekommen die Messergebnisse direkt auf ihr Smartphone oder Tablet. In Geografie haben wir Wettersensoren, da ist Luftfeuchte, Windgeschwindigkeit, Temperatur, Luftdruck drin, es wird alles direkt gemessen. In Chemie, in Physik haben wir ein Spektrometer, das wir direkt mit unserem Tablet koppeln können. Das ist früher undenkbar gewesen, hat über 3000 Euro gekostet. Heute kostet es 500 Euro, weil die gesamte Auswertung läuft hier über mein Tablet. Dann haben wir in Chemie Gassensoren, CO2, O2, Kohlenmonoxid und so weiter. Das können wir direkt wieder mit dem Tablet messen und auswerten. Im Sport haben wir Pulsbänder, die die Schüler direkt an ihr Tablet koppeln können. Wir haben eine Kraftmessplatte, wo man sofort erkennen kann, was bringt es, wenn ich meine Hände beim Sprung nach oben mitnehme und so weiter. In Physik haben wir seit neuestem 10 Wärmebildkameras. Die Wärmebildkameras, kennen Sie vielleicht noch, das waren früher so riesige Geräte. Heute sind es ganz kleine Aufsätze fürs Tablet. Wenn ich das jetzt hier mit meinem Tablet koppel, dann kann ich hier direkt sozusagen das Wärmebild sehen. Und damit ist ein ganz anderer Unterricht möglich. Ich möchte es Ihnen mal live zeigen, weil direkte Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Ich wähle die App FLIR One. Ich nehme meine Wärmebildkamera, stecke die da dran. Ich warte kurz, bis das System hochgefahren ist und sofort sehe ich, wie hitzig hier Ihre Gedanken im Publikum sind. Und ich sehe jetzt bei der Dame hier im Vordergrund zum Beispiel die Brille, ist ziemlich kalt. Das liegt nicht daran, dass die eine geringe Temperatur hat, sondern da wird einfach wenig Wärmestrahlung transmittiert oder auch reflektiert. Ich kann auch viel mehr Dinge erkennen, wenn ich zum Beispiel meine Hand hier drunter lege, dann sehe ich direkt meine Hand. Ich kann erkennen, dass mein Ehering ziemlich kalt ist. Das hat nichts mit dem Zustand meiner Ehe zu tun, sondern das ist ein Phänomen, dass mein Ehering glänzt und glänzende Materialien emittieren Wärme viel weniger als matte Materialien in meiner Hand. Wenn ich meine Hand wegnehme, sehe ich die Wärmekapazität. Die Wärme ist ganz lang noch im Tisch gespeichert. Noch ein Geheimtipp, dass Sie sich nicht betrügen lassen. Angenommen, Sie gehen an einen Geldautomat, geben Ihre Geheimnummer ein, ich mache es mal, angenommen 3, 5, 6 und Sie gehen anschließend weg, kommt der nächste Dieb mit der Wärmebildkamera und sieht noch 5 Minuten später, welche Zahlen Sie gedruckt haben. Das heißt, ganz wichtig, legen Sie am Ende die Hand drauf, dass das Wärmebild komplett weg ist. Als mit der Wärmebildkamera habe ich ganz andere Ansichten für meinen Unterricht und wir haben gleich 10 Stück davon gekauft. So eine Kamera kostet nur noch 250 Euro. Wir geben die den Schülern mit nach Hause und die Schüler sollen eben die Wärme in ihrem Alltag entdecken. In Englisch, meine Kollegin Julia Kaufmann, die sagt, naja, früher, wenn sie das Thema New York durchgenommen hat, hat sie halt erzählt, ja, da ist das Hochhaus, hier ist der Bahnhof und so weiter, vielleicht auf Overhead-Folien und so weiter. Heute nutzt sie Street View, ich mache das mal, ich hoffe, das mit der WLAN-Verbindung ausreicht. Gut, ich gehe jetzt nach New York, das machen jetzt alle Schüler auf ihrem Tablet. 30 Schüler finden New York, hier auf der Karte ist schon mal gar nicht so leicht, ich habe natürlich zu Hause geübt. Hier ist es, genau, nach Norden. Ich gehe jetzt hier auf New York, diese Häuserzeile, dann sage ich, ich möchte den 3D-Modus, schon sehe ich das Ganze in 3D. Ich gehe jetzt direkt, oh nee, ich darf nicht auf das Dach, ich gehe jetzt direkt hier in den Park rein. Ich erlebe jetzt New York direkt. Und wenn ich jetzt auf den Street View Modus gehe, heißt es, hier wird mir eine blaue Linie angezeigt. Das heißt, überall, wo eine blaue Linie oder ein Punkt ist, hat ein Freiwilliger ein 360-Grad-Foto genau von der Situation hier aufgenommen. Und hier gibt es offenbar eine Sehenswürdigkeit. Hier gibt es ganz viele blaue Punkte. Ich gehe jetzt mal auf einen Punkt, klicke den an. Street View wird geladen. Ich gehe hier drauf und bin sofort hier direkt in der U-Bahn-Station. Mit einem 360-Grad-Panorama. Das heißt, ich kann fragen, ah, das ist die Wall Street U-Bahn-Station, ich erkenne es, nach dem Motto, wie wurde das Mosaik in der Wall Street U-Bahn zusammengesetzt und so weiter. Und ich kann mich da auch wirklich in alle Richtungen bewegen. Also Sie sehen, Exkursionen irgendwie nach New York sind jetzt virtuell ganz schnell möglich. Natürlich ist eine Realexkursion viel besser, aber wenn es sie nicht gibt nach New York, dann nehme ich doch Street View. Die Schüler müssen das ganze Ergebnis dann auf einem analogen Arbeitsblatt analog wieder eintragen. Hier sehen Sie das Original Arbeitsblatt von der Kollegin und sie sagt, dadurch macht es wirklich den Unterricht viel interessanter. In Mathe nutze ich externe Sensoren und koppel die mit dem Stichwort Gamification. Gamification heißt, ich habe einen Wettbewerb im Klassenzimmer und das möchte ich Ihnen auch einfach live wieder vorführen. Ich darf dazu den Herrn Meid bitten. Wo ist er? Ja, genau. Ich habe es mit ihm kurz schon mal geübt. Es geht um funktionale Zusammenhänge. Ich möchte funktionale Zusammenhänge für Sechstklässler zum Beispiel erlebbar machen. Dazu nutze ich die App MatchGraph. Ich habe hier den externen Ultraschallsensor. Das heißt, das ist das hier. Externer Ultraschallsensor. Den koppel ich jetzt mit meinem Tablet. Ich wähle den R-Link. Und die Aufgabe für den Herrn Dr. Meid, das ist wirklich herausfordernd als Germanist, ist jetzt, diese Kurve, zum Beispiel die hier, nachzulaufen. Dazu wird ständig der Abstand zwischen dem Ultrasensor und dem Herrn Dr. Meid gemessen. Und wir probieren es einfach mal. Und der Letzte hat 91% hinbekommen. Das ist Gamification hier. Mal gucken, ob er das toppen kann. Ich starte mal das Ganze. Sie müssen näher ran. Jetzt nach hinten. Stehen bleiben und wieder ganz langsam vor. Und wieder stehen bleiben. 78% Ergebnis. Das schaffen Sie noch besser, oder? Wir machen es doch mal. Ein Motivationsapplaus. Okay, los geht's. Ja, sehr gut. Jetzt nach hinten. Bisschen schneller nach hinten. Stehen bleiben. Und wieder langsam nach vorne. Stehen bleiben. 83%, sehr gut. Sie sehen, die Schüler lernen hier, was sind funktionale Zusammenhänge. Was sind funktionale Zusammenhänge? Und das lernen sie nicht irgendwie theoretisch anhand von Beispielen, sondern sie erleben das körperlich. Was bedeutet es, wenn der Graph hochgeht? Ach, ich muss nach vorne laufen. Was bedeutet es, wenn der Graph steil nach hinten geht? Ich muss langsam zurücklaufen und so weiter. Und da wird der Matheunterricht doch viel interessanter durch einen solchen Einsatz. Fächerverbindender Unterricht. Musik und Physik lässt sich auch sehr gut mit dem ganzen Tablet machen. Ich verwende dazu die App Schallanalysator von meinem Kollegen Markus Ziegler, der das selbst programmiert. und verwende es zum Beispiel, um darzustellen, wieso klingt der Grundton A beim Klavier anders wie der Grundton A bei der Gitarre. Ich möchte es Ihnen auch wieder über die App live zeigen. Sie können die App auch zu Hause direkt runterladen, mit Ihrem eigenen Klavier testen. Schallanalysator, was ich hier habe, ist ein Oszilloskop. Ich starte mal die Messung und wenn ich jetzt pfeife, dann habe ich hier direkt meine Schallwelle sichtbar gemacht. Und jetzt plötzlich hat jeder Schüler ein Oszilloskop in seiner Hosentasche und kann damit messen. Ich kann zum Beispiel jetzt hier über das Zoom-Zentrum kann ich messen, wie laut habe ich gepfiffen, wie war die Frequenz und so weiter. Gleichzeitig kann ich hier einblenden, ein zweites Fenster, das Spektrum. Also mit welchen Frequenzen habe ich hier gepfiffen? Und Sie sehen, ich habe hier mit der Frequenz 1480 Hertz gepfiffen. Was ist jetzt der Unterschied zum Gesang, wenn ich den gleichen Ton singe? Ich mache es mal, ich singe nicht besonders gut, aber ich möchte jetzt den Unterschied sehen. La. Ich mache auf Stopp. Dann sehen Sie im Oszilloskop keine saubere Sinuskurve mehr, sondern irgendwie so eine Schwingung. Und es liegt daran, dass in meiner Stimme jetzt verschiedene Frequenzen geklungen haben. Das war meine Grundfrequenz, 180 Hertz, und das waren meine Obertöne. Und dadurch klingt ein Klavier ganz anders wie eine Gitarre, weil ein Klavier hat ganz andere Obertöne wie die Gitarre. Und dadurch kommt der unterschiedliche Klang zustande. Und Sie sehen jetzt einfach, Schüler können es zu Hause live nachmessen. Hausaufgabe ist zum Beispiel, messe, wie laut deine Mutter schreien kann und wie laut dein Vater schreien kann. Lautstärkemessung. Oder das Frequenzspektrum von deiner Schwester und dem Bruder und so weiter. Also da kommen interessante Anwendungskontexte zustande. Ja, MINT-Fächer, noch zwei Beispiele aus dem Unterricht, Augmented Reality. Augmented Reality heißt die Verschmelzung von virtuellem Raum mit dem realen Raum. Ich möchte es Ihnen in zwei Beispielen zeigen. Stichwort Mondphase. Früher habe ich die Mondphasen, also Vollmond, Neumond und so weiter, an diesem wunderschönen Bader Planetarium, das schon 30 Jahre in unserer Schule existiert, wirklich toll ist, die Mechanik erklärt. Das heißt, 30 Schüler standen drumherum, haben sich gegenseitig geschubst und so weiter. So richtig kam es nicht rüber. Heute sage ich den Schülern, öffnet die App Solar AR. Ich mache es wieder live. Physik Solar AR. Dann wählt den AR-Modus. Erde, Sonne und Mond. Und Sie sehen jetzt hier, dass Erde und Mond direkt hier in den Hörsaal eingeblendet werden. Das Tolle ist jetzt, ich kann in verschiedene Positionen gehen. Ich kann noch mal gucken, von da, wie sieht das Ganze aus? Und von da ist es immer hell. Ja, warum? Weil von hier die Sonne scheint. So, aber wie kommt jetzt der Schatten zustande? Dazu bewege ich mich auf die Perspektive von der Erde. Ich gehe jetzt hier mal nach Afrika und gucke hier den Mond an. Was ich jetzt hier gerade habe, ist Neumond. Und jetzt nimmt der Mond zu. Gleich habe ich Vollmond und so weiter. Das heißt, hier rennen 30 Schüler durch die große Aula, um die Mondphasen zu erforschen. Und ich habe hier wirklich einen großen Mehrwert. Jeder Schüler arbeitet selbst, wie Mondphasen zustande kommen. Nächstes Beispiel für Augmented Reality ist Biologie. Ich darf wieder den Herrn Maid kurz bitten, dieses T-Shirt anzuziehen. Früher hat der Biolehrer an so einem Torso erklärt, was ist die Leber, was ist das Herz, was ist der Vorhof und so weiter. Heute läuft es anders. Wir haben 10 solche T-Shirts, das ist einfach ein T-Shirt mit einem schönen Muster drauf. Das Hemd ist schöner. Ja. Genau. Und jetzt nehme ich mein Tablet, Sie sehen wieder Augmented Reality, eine Verschmelzung zwischen virtuellem und realem Raum. Und jetzt blende ich den virtuellen Raum gleich hier ein. Es ist, glaube ich, zu dunkel. Nee, da ist es. Sie dürfen sich nicht umdrehen. Aber stellen Sie sich mal am besten so, dann sehen Sie es live. Er hat auch gar nicht geschrien, ne? Genau, was ich hier habe, ist sozusagen den Bauchraum. Ich kann jetzt zum Beispiel hier sagen, ich möchte den Blutkreislauf sehen. Ich mache den groß, Sie sind aber ganz schön aufgeregt, das Herz, das pocht. Ich kann in das Herz reingehen, es tut nicht weh, keine Sorge. Und wenn ich jetzt wissen möchte, was ist es alles, was da sich bewegt, mache ich eine Erklärung an. Und so wird eben die reale Welt mit der virtuellen Welt gekoppelt. Ich mache sie wieder ganz, keine Sorge. Ich mache wieder das Herz zu. Die Information mache ich wieder weg und den alles wieder drauf. Ich kann jetzt auch ins Verdauungssystem, ins Skelettsystem reingehen und so weiter. Die Herausforderung hierbei ist, wie mache ich daraus den Unterricht? Ich habe dieses Medium und ich muss überlegen, wie setze ich dieses Medium jetzt sinnvoll ein, dass ein Mehrwert beim Lernen rumkommt. Vielen Dank. für alle Fächer gilt, wirklich für alle Fächer, die Mischung macht's, die Mischung von analog und digital. Sie sehen hier ein Mädchen, die musste eine Schaltung löten in Physik, und zwar ist es ein Wohnraum, die musste wirklich überlegen für die Küche, wie viele Lampen brauche ich da, wo brauche ich eine Reihe, eine Parallelschaltung, eine Wechselschaltung, das heißt von Hand löten, dann von Hand einen Schaltplan zeichnen und parallel ist immer das Tablet. Mit dem Tablet soll sie den Entstehungsprozess dieser Wohnung dokumentieren. Sie soll von jedem Schritt ein Bild machen und ganz zum Schluss aus diesen Bildern ein Erklärvideo, wie ist meine Traumwohnung entstanden. Also hier die Mischung von analog und digital. Wir sagen auch die Mischung von Kreidetafel und Tablet. Wir wollen auf keinen Fall die Abschaffung der Kreidetafel. Die bleibt immer noch bestehen, wie auch hier im Hörsaal. Ich nutze beides. Ich nutze die virtuelle Tafel hier und die Kreidetafel parallel. Und das heißt, Tradition und Moderne, beides verschmelzen miteinander. Ganz wichtig ist auch das Bildungsziel der Schule. Das Bildungsziel der Schule sollte nicht sein, dass wir unsere Kinder optimal auf die Berufs- und Arbeitswelt 4.0 vorbereiten. Nein, Schule muss viel mehr und viel anderes leisten. Das Bildungsziel ist die Persönlichkeitsentwicklung aller unserer Schüler zu verantwortungsvollen, zu weltoffenen und zu medienmündigen jungen Menschen. Und das gilt auch im digitalen Zeitalter. Ich komme zum letzten Punkt. Wünsche und Visionen zum Digitalpakt. Sie wissen, die Bundesregierung hat 5 Milliarden Euro freigemacht für alle Schulen. Das heißt, so Pi mal Daumen, jede Schule bekommt 125.000 Euro in den nächsten 5 Jahren zur Modernisierung der Digitalisierung. Und ich sage Ihnen, die 125.000 Euro werden hinten und vorne nicht ausreichen. Oft gibt es diese Infrastruktur noch nicht, die wir haben. Es muss ein WLAN angeschafft werden, Beamer und alles. Ich bin gespannt, wie das werden wird. Ich bin ja Lehrerausbilder und Lehrerfortbildner. Ich bin pro Woche an 2 Schulen hier in Südbaden tätig und überall höre ich das Gleiche. Der Schulleiter erzählt mir immer, oh, jetzt müssen die das Medienkonzept entwickeln. Sie wissen ja gar nicht, worauf kommt es an und es ist eine zusätzliche Belastung. Sie müssen sich gleichzeitig noch um Inklusion kümmern, um alles andere, das Abitur gerade. Das ist wirklich eine Herausforderung. Ganz klar ist, die Pädagogik steht vor der Technik. Die Schulen müssen sich überlegen, wie setze ich Medien sinnvoll ein, und erst dann darf das Ganze angeschafft werden. Problematisch ist dabei, dass Server, Cloud und WLAN-Systeme, wie sie jede Schule braucht, nicht einheitlich sind. Das heißt, jede Schule hat ein anderes System, das einen riesigen Aufwand bedeutet. Computer und Tablets sind an vielen Schulen auch nicht einheitlich. Das heißt, eine zusätzliche Arbeitsbelastung für alle. Die Betreuung und der Support übernimmt keine IT-Firma. Eine Schule ist eigentlich ein mittelständisches Unternehmen. 500 Schüler, 100 Lehrer, das hat eine IT-Abteilung, jedes Unternehmen mit 5 Mann. In der Schule macht der IT-Support der einzelne Lehrer. Meistens sind es Physiklehrer, die halt ein bisschen technikaffin sind, und die sollen das ganze System verwalten. Das kann hin und vorne nicht klappen. Also dieses Konzept ist zwar gut gemeint, aber eine Überforderung für jede Schule. Digitale Zukunft, woher sollen Schulleitungen, woher sollen Lehrer wissen, was brauche ich in 5 Jahren an Technik? Viele wissen gar nicht, welche Vorteile bietet das Tablet. Viele wissen gar nicht, brauche ich ein Lehrer-Tablet, was kann ich damit tun, woher sollen sie es auch wissen? Dann das Medienkonzept, muss denn jetzt jede Schule das Rad neu erfinden, eigenes WLAN-Konzept, App-Konzept, eigentlich das Medienpädagogik-Konzept? Eine Schule hat ganz andere Aufgaben gerade. Und der Digitalpakt, ich finde, wenn das so läuft, dann ist es doch eine Investition in ein riesiges Durcheinander. Also was ich hier befürworte, ist eine Einheitlichkeit. Mein Vorschlag für jeden Schulträger ist, ein einheitliches und zukunftsfähiges Medienkonzept zu schaffen. Und dieser Vorschlag, der kommt nicht zustande, dass ich einmal nachgedacht habe. Nein, der Vorschlag kommt durch unsere Arbeit in den letzten 3 bis 4 Jahren zustande. Jede Schule eines Schulträgers, ich nenne jetzt mal die Stadt Musterstadt, hat 80 Schulen, dann sollen doch an 80 Schulen das gleiche Schulserver, Cloud, Mail und WLAN-System rein. 80 Mal das gleiche, wenn ein Problem auftritt, dann haben das Problem alle Schulen und das Ganze sollte dann auch zentral betreut werden. Das wäre eine riesige Arbeitsentlastung für Schulen, wenn hier eine Einheitlichkeit herrscht. Die Endgeräte, hier kann jede Schule für sich aufbauen mit einem individuellen Medienentwicklungsplan. Jede Schule kann überlegen, möchte ich Lehrer-Tablets, möchte ich Computerinseln und so weiter. Also hier hat jede Schule ihre Freiheiten in diesem Vorschlag. Allerdings finde ich, es muss verpflichtend vorgegeben werden, alle Computer, Tablets und so weiter müssen von einem Betriebssystem sein, dass das Ganze betreubar, dass das Ganze handelbar bleibt. Das Letzte, die Entlastung. Alle Endgeräte, wie es bei uns ist, sollten über ein kommunales MDM, das heißt Mobile Device Management System, laufen. Das übernimmt bei uns das Kreismedienzentrum Freiburg. Das ist ein Service, das nur das KMZ Freiburg anbietet. Wir sind da unendlich dankbar dafür, weil es eine deutliche Arbeitsentlastung bedeutet. Und jede Kommune braucht so ein zentrales Tablet-Verwaltungssystem. Und wenn es in den 1:1-Bereich geht, 1:1-Tablets, ganz klar ist, das kann das Land nicht leisten, allen Schülern ein Tablet zu geben. Wir brauchen ein sozialverträgliches, ein kommunales Tablet-Leasing-Modell dafür, wenn es soweit kommt. Ich bin nahezu am Ende von meinem Vortrag. Ich möchte das Ganze, diese vier Kapitel, noch auf einer Folie zusammenfassen, und zwar auf einer sehr nachdenklichen Folie. Nachdenkliches zum Tablet-Hype. Was Sie hier sehen, ist Gartners Hype-Cycle. Der gilt für jede neue Technologie. Ich habe hier einen technologischen Auslöser. Zum Beispiel, jedes Kind bekommt jetzt ein Tablet in der Klasse 7. Dann haben die Eltern den Gipfel der überzogenen Erwartungen. Wow, cool, die Leistung von meinem Max, die werden jetzt hochgehen. Der wird in Mathe jetzt nur noch Einsen schreiben. Dann kommt der Max mit einer 5 im Mathe-Test nach Hause. Es kommt das Teil der Enttäuschung und die Eltern sagen, daran ist nur das Tablet schuld. Dann kommt irgendwie der Pfad der Erleuchtung. Jeder Lehrer, Schüler, Eltern erkennen, okay, wo hat das Tablet wirklich einen Mehrwert, wo bringt es was? Und dann kommt das Plateau der Produktivität. Diese Hype-Cycle geht jede Technologie durch, egal welche. Wir befinden uns gerade ständig zwischen diesen beiden Extremen. Mal lästern alle über das Tablet, mal haben alle super, wie das heute wieder geklappt hat. Wir sind gespannt, auf welchem Plateau wir in 5 Jahren sind und sind auch wirklich froh, dass die Universität Tübingen das wissenschaftlich begleitet. Manfred Spitzer ist jedem hier ein Begriff, hat auch einige Mal an der Uni gesprochen. Der hat mal im Audimax gesagt, die Nutzung von Tablets und Smartphones ist der beste Weg, die Gehirne unserer Kinder verkümmern zu lassen. Ich kann darauf erwidern nur, lieber Herr Spitzer, wir wenden alles an, was die aktuelle Forschung gesagt hat. Wir setzen die Geräte nur 20 von 90 Minuten ein. Wir setzen die analog zu analogen Medien parallel ein. Wir setzen die in kooperativen Lernformen ein und wir versuchen, unsere Lehrer selbst fortzubilden. Und wenn das unseren Schülern wirklich schadet, wenn das mal rauskommt, bin ich der Erste, der an unserem Server den Stecker zieht. Der Schlüssel zum erfolgreichen Unterricht, meine Damen und Herren, ist nicht der Einsatz von Smartphones und Tablets. Der Schlüssel zum erfolgreichen Unterricht ist und bleibt der einzelne motivierte und engagierte Lehrer, der jeden Tag das Beste gibt, damit unsere Kinder eine bessere Zukunft durch eine gute Bildung haben. Und damit sage ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus